ihm in den Ohren. Und die Stimme, die aus seinem Mund kam, klang nicht wie seine eigene. Da drehte sich die schattenhafte Gestalt um und blickte zu ihm auf. Nur einen kurzen Augenblick fiel das Mondlicht auf ein unbehaartes Gesicht, zwei leere schwarze Augen und eine zerlumpte Kapuze, die einmal rot gewesen sein mochte. Sein Puls dröhnte wie mit Hammerschlägen durch seinen Kopf und er wich entsetzt von der Luke zurück. Hastig sprang er auf, stolperte dabei, fiel nach vorn und schlug mit dem Kinn auf den Rand der Luke. Ein Regen von Sternen leuchtete vor ihm auf. Dann wurde es Nacht um ihn. Rosenwasser und Balsam. Die Kanzlei war in einem langgestreckten Gebäude im mittleren Zwinger untergebracht. Unter König Johann hatten sich dort die Stallungen befunden, doch die waren beim Einsturz des Engelsturms zerstört worden und man hatte die neuen Stallungen im äußeren Zwinger errichtet. Das nicht bedeutete, dass Pferde und Kutschen unwichtiger geworden wären, dachte Parzival. Vielmehr hatten Buchhaltung und die Aufbewahrung des Geldes an Bedeutung gewonnen. Das Kanzleigebäude war wie ein langgezogener Knochen geformt. Ein Knochen, um den sich zwei Hunde streiten mochten, die jeder an einem Ende zogen. Was auch insofern ein passender Vergleich war, als das eine Ende Parzival als dem Großkanzler gehörte und das andere Erzbischof Gervis, dem Schatzkämmerer. Das Verhältnis der beiden erinnerte manchmal zugegebenermaßen an zwei sich unter der königlichen Abendtafel streitende Doggen. Und doch war es eine Erleichterung für den Großkanzler, sich wieder auf seine Arbeit konzentrieren zu können, ohne auch noch die wichtigen Aufgaben Graf Eolers wahrnehmen zu müssen. Viele Dinge, die ihm besonders am Herzen lagen, waren während der Reise des königlichen Paars mehr oder weniger liegen geblieben, und jetzt war er damit beschäftigt, Versäumtes nachzuholen. Kanzleibedienstete eilten emsig wie Bienen in einem Kleefeld die langen Gänge auf und ab, in den Händen Stapel von Dokumenten, jedes mit einer eigenen komplizierten Vorgeschichte. Schriftrollen der Buchhaltung, Bittbriefe und Steuerunterlagen. Die falsche Vorstellung, die die meisten Untertanen des Königreichs von der Macht hatten, rang Parzival nur ein müdes Lächeln ab. Dass nämlich der König und die Königin nur auf ihren Thronen saßen und bestimmten, was als nächstes zu tun sei, und ihre Helfer sich dann eifrig bemühten, ihre Launen in die Tat umzusetzen. In Wirklichkeit musste jeder Herrscher, vom Herrscher über das größte Königreich der Geschichte Osten Arzgans zu schweigen, sich ständig mit Hunderten von Problemen herumschlagen und das so lange, bis sie gelöst oder wenigstens auf ein erträgliches Maß reduziert waren. Denn einige Probleme hatten, wenn man sie nicht löste, die Eigenschaft, sich rasch zu größeren Problemen auszuwachsen. Und zur Lösung eines Problems standen dem Herrscher auch nicht Scharen treu ergebener Untertanen zur Verfügung, die nur darauf warteten zu tun, was man ihnen sagte, sondern Tausende von Individuen mit eigenen Plänen und Wünschen, zu deren Erfüllung die meisten davon durchaus bereit waren, gegen Gesetze zu verstoßen, solange sie dies ungestraft tun konnten, während sie zugleich hell empört waren, bei der leisesten Andeutung, ihre eigenen Rechte könnten in irgendeiner Weise beschnitten werden. Und von diesen rechthaberischen Menschen waren die Adligen mit ihrer Empfindlichkeit und Selbstgerechtigkeit die schlimmsten. Parzival war der Neffe eines wichtigen nabainaischen Grenzfürsten, des Barons Seridan von Metessa, und hatte seine Kindheit in der Burg des Barons verbracht. Damals war er noch mit seinem Schicksal zufrieden gewesen. Während sein Vater Brindal eher das zurückgezogene Leben eines Gelehrten führte, gelüstete es den jungen Parzival nach Heldentum. Er nahm sich sogar der familieneigenen Sammlung von Waffen und Rüstungen an, weil sich niemand sonst in Metessa für die Größe der Vergangenheit zu interessieren schien, oder wenigstens nicht so, wie Parzival es für angemessen hielt. In den Jahren seiner Kindheit waren der große Waffensaal und die Gießerei, in der Rüstungen angefertigt und repariert wurden, sein eigentliches Zuhause. In der Studierstube seines Vaters fühlte er sich dagegen eher fremd. Natürlich lernte er lesen, schreiben und rechnen, wie es von einem jungen Mann aus adligem Hause erwartet wurde, doch jede Stunde unter dem wachsamen Blick seiner Lehrer war für ihn verschwendete Zeit, in der er lieber den Soldaten bei ihren Übungen zugesehen oder im Waffensaal einer selbsterteilten Aufgabe nachgegangen wäre. Schließlich musste das Andenken an die kriegerischen Heldentaten der Vorfahren erhalten werden, und er selbst träumte davon,